Wir möchten danken, lieber Vater im Himmel, wenn du es uns neu wieder schenkst, dass unsere Herzen ausgerichtet sein dürfen zu dir hin, zu deiner Liebe, zu dem Ausharren des Christus. Mach uns stille in dir, im Innersten, damit du zu uns reden kannst durch dein Wort. Wir es verstehen dürfen, was du jedem Einzelnen persönlich sagen willst. So segne unseren lieben Bruder, gib ihm Gnade und Freudigkeit und lass uns alle jetzt in der Geborgenheit deines Friedens sein, damit diese Stunde von dir für alle gesegnet ist. Amen. So. Fortsetzung unserer Wüstenwanderung.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Nun haben wir ja ein Wanderungsprogramm angefangen. Zunächst auf der ägyptischen Seite die Wüstenwanderung für die, die es vor einer Woche nicht gehört haben. Da sind wir ausgezogen in Ramses und sind durchs Meer gewandert. Und dann sind wir auf der Wüstenseite im Sinai herausgekommen. Und ich lese Ihnen jetzt 4. Mose 33, wo Mose diese ganze Wanderung komprimiert in 42 Stationen zusammenfassen musste. Und dort lese ich nun die Strecke, die wir heute vielleicht gehen werden. Wir wandern bestimmt bis Elim, ob wir es bis Alush, das größere Ziel, schaffen, das weiß ich noch nicht. Ich lese 4. Mose 33, die Verse 8 bis 13. Und sie brachen auf von Hachirot und zogen mitten durchs Meer nach der Wüste hin. Und sie zogen 3 Tage Reisen in der Wüste Etam und lagerten sich in Mara. Und sie brachen auf von Mara und kamen nach Elim. Und in Elim waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich daselbst. Und sie brachen auf von Elim und lagerten sich am Schilfmeer. Und sie brachen auf vom Schilfmeer und lagerten sich in der Wüste Sin. Und sie brachen auf aus der Wüste Sin und lagerten sich in Dofka. Und sie brachen auf von Dofka und lagerten sich in Alush. Ich habe Ihnen vor einer Woche, es war wohl am Freitag, gesagt, dass der Weg durch das Meer unsere Wiedergeburt und unsere Einverleibung in Christus ist. Und ich habe Ihnen weiter gesagt, dass dann, wenn wir aus dem Meer herauskommen, wenn wir wiedergeboren und in Christus einverleibt sind, im neuen Leben wandeln. Und das ist der Wanderungsweg durch die Wüste bis in die Ebenen Moabs, der Wandel im neuen Leben durch den Heiligen Geist. Und ich habe Ihnen dann weiter gesagt, dass es etwas Erstaunliches ist, dass wir nun bekehrt, wie man auch sagen könnte, wiedergeboren sind. Und jetzt sind wir gleich in der Wüste. Und da habe ich weiter gesagt, dass alle Menschen in der Wüste wandern, ausnahmslos. Nur wir wandern mit unserem Herrn. Andere müssen sich irgendwelche Ersatzreligionen bilden. Und da war ein Wort mir so wichtig, und das ist Hosea 2, Vers 14 gewesen, wo es heißt, ich will sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Denn das Wort Wüste stammt von einem hebräischen Stamm, Davar, und das heißt reden. Und die Wüste selbst heißt Midbar. In der Wüste redet Gott zu mir, zu uns, zu dir. In der Wüste dieser Welt begleitet uns das Wort. Und das Wort heilt uns. Das Wort bringt uns zum Wachstum. Das Wort bringt uns in Christus hinein. Und nun wollen wir heute Morgen starten mit unserer Wüstenwanderung. Und da heißt es jetzt gleich, und nun kommt der Name der Wüste, in die wir wandern. Gelagert haben sie dann aber in Mara. Sie wandern nun 3 Tage Reisen weit in die Wüste Etam hinein. So, und wir haben gesagt, oder ich habe es gesagt, Sie haben zugehört, das Wort Etam begegnete uns schon auf der ägyptischen Seite, und da soll das Wort ägyptisch gelesen werden, und da heißt es Festung. Hier nun, auf der Seite des neuen Lebens, wollen wir das Wort Hebräisch lesen, und dann heißt es ein bisschen anders und sieht es ein bisschen anders aus. Etam. Da müsste, wer die Sprache ein bisschen kennt, jetzt eine Wurzel Atam dahinter stehen. Die gibt's aber nicht im Hebräischen. Jetzt ist der Ausleger gefordert. Was bedeutet das? Und da ist man sehr oft in einem tiefen Ringen mit seinem Gott, bis er einem die Namen erschließt dieser Stationen. Ich habe manchen Namen tagelang immer wieder in meinem Herzen und Kopf herum bewegt, und auf einmal gab Gott die Lösung. Da kann man immer nur sagen, Herr Jesus, du musst das Wort aufschließen, ich kann das gar nicht. Und so auch hier. Und wenn man nun dieses Wort untersucht, dann stellt man fest, dass dahinter ein hebräischer Stamm steht, der Tam heißt. Und Tam heißt vollkommen sein. Für die, die schon Israel waren, ein kleiner Schlenker. Tam heißt heute im Hebräischen so ein bisschen, der ist ein bisschen übergeschnappt, ein bisschen blemblem. Aber in der Bibel ist das Wort ganz gewaltig. Ich könnte jetzt stehen bleiben, über das Wort Tam reden, dann wäre die Stunde auch gefüllt, aber das geht natürlich nicht. Hiob war Tam. Er war vollkommen. Und das Opfer in 2. Mose 12, dieses Lamm ohne Fehl, Tam, vollkommen, ohne Fehl. Da könnte man weitermachen. Nun steht da ein A vor dem Tam. Und es heißt ja, ich bin das A und ich bin das O. Die Buchstaben bedeuten etwas. Und so bedeutet das A die göttliche Seite, die Göttlichkeit. A, El, so ist auch ein Aleph, das dort steht bei diesem Namen Gott, El und Elohim. Und dann heißt das, bei unserer Wüstenwanderung führt uns Gott in die göttliche Vollkommenheit. Das ist der Sinn überhaupt von dieser ganzen Wanderung. Gott führt mich in die göttliche Vollkommenheit. Und um diese Vollkommenheit zu erreichen, deshalb gehen wir in die Wüste. Und wenn wir Irrwege gehen in der Wüste, gestern hat das Kind gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin, nein, so ähnlich. Aber davon hat es gesungen, von dem einen, das da verloren gegangen ist. Wenn wir Irrwege gehen, dann bringt uns die göttliche Führung immer wieder auf den richtigen Weg zurück. Es sind die Wege Gottes, die wir gehen und gehen sollen in unserem geistlichen Leben. Und da darf uns Römer 11, Vers 33 leiden. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege, liebe Geschwister, auch mit uns, mit dir und mit mir. Manchmal fragt man sich, Herr, warum hast du diesen oder bist du diesen Weg gegangen mit mir? Ich habe bis zum heutigen Tag an ein paar Stationen ganz große Fragen an meinen Gott. Aber er hat so gemacht oder zugelassen, was man immer will. Und man muss und darf Ja dazu sagen. So. So wollen wir nun wandern in die göttliche Vollkommenheit mit und in seinen unerforschlichen Wegen oder auf seinen unerforschlichen Wegen und manches Mal auch mit seinen unbegreiflichen Gerichten. Am Ende wird es heißen, Vater im Himmel, du hast recht gehabt. Und jetzt kommt die erste Lagerstation, Mara. Wir sind 3 Tage gereist und jetzt erst wird eine Lagerstation erwähnt. Die Ausleger und ich stellen mich dahinter oder darunter, sagen immer dort, wo die Bundeslade gelagert hat, dort war ein Lagerplatz. Oder noch genauer, wo auch die Feuersäule und die Wolke stehen blieb mit der Bundeslade zusammen, dort war ein Lagerplatz. Wenn sie dazwischen genächtigt haben, dann war das noch kein richtiger Lagerplatz. Das ist aber nicht so wichtig, aber wenn man feststellt, ja 3 Tage gereist und jetzt erst in Mara wird das als Lagerplatz erwähnt, dann könnte man meinen, hier wäre irgendetwas nicht ganz stimmend. So, sie lagerten in Mara. Mara heißt auf Deutsch Bitterkeit. Bitterkeit. Wie Maria, Miriam, das sind diese Worte. Da bist du jetzt gläubig geworden. Ich habe gesagt, der erste Abschnitt, das sind die Lehrjahre, da bist du so ein Lehrling Gottes. Und da kriegst du gesagt im Unterricht, wandere in die göttliche Vollkommenheit und du bist so richtig erfüllt. Und jetzt kommt die erste, und ich sage das einmal so deutlich, brutale Überraschung. Ein Ort namens Bitterkeit. Du merkst nicht alle Tage Sonnenschein, sondern da ist noch Bitterkeit in der Welt. Es geht nicht ungehindert ins gelobte Land. So, und jetzt kommen die ersten Bewährungsproben. Es begegnet mir Bitteres. Da begegnet mir Bitteres in der Gemeinde. Jakobus 3, Vers 14, bitterer Neid und Streitsucht, nicht zu Hause, in der Gemeinde. Oder bei den Menschen allgemein, Römer 3, Vers 14, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Oder Jesaja 38, Vers 17, da begegnet mir bitteres Leid, aber es wird mir zum Heile. Oder Hiob 27, Vers 2, du hast meine Seele bitter gemacht. Dann kommen die Schicksalsschläge und mancher auch bei uns hier hat harte, harte, bittere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Da begegnet mir Todeswesen. 1. Samuel 15, Vers 32. Da wird von der Bitterkeit des Todes gesprochen. Auch wenn das ein Feind Gottes sagte. Aber es steht in der Schrift, die Bitterkeit des Todes. Und da kommen auf einmal Anfechtungen auf dich zu. Ein bitteres, giftiges Wort wird es einmal im Psalm 64 genannt. Da kommen die Pfeile des Bösen. Ja, und dann merkt man, nicht alle Tage Sonnenschein, wenn mir Bitteres begegnet. Und jetzt kommt der Wüstenzug als Vorbild für uns. Jetzt wird er wichtig. Und dann heißt es, nicht murren. Nicht murren, Geschwister. Und wie oft ertappe ich mich, und vielleicht du dich auch, dass man doch murrt über das bisschen Schicksal oder auch das große Schicksal, das einem verordnet ist. Und in 1. Korinther 10, wo Paulus uns den Wüstenzug als Vorbild hinstellt, dort sagt er, lernet aus der Wüstenwanderung, dass ihr nicht murrt. Warum murrten sie? Weil das Wasser bitter war in Mara. Wir könnten murren, weil unser Lebenswasser bitter ist. Aber nun passiert etwas. Jetzt weist Gott dem Mose ein Holz. Und das steht in 2. Mose 15, Vers 25. Ich lese diese Sache jetzt nicht vor, aber uns begleiten ja auf diesen Stationen auch dann die Begebenheiten, die im 2. Buch Mose, teilweise im 3. Buch Mose und dann auch besonders im 4. Buch Mose geschrieben sind. Und so steht die Geschichte mit ihren Begebenheiten darum in 2. Mose 15. Er zeigt ihm, dem Mose, Gott zeigt dem Mose ein Holz. Und das wirft er ins Wasser und dann wird das Wasser süß. So, jetzt ist die Frage, was ist das Holz? Das Kreuz. Wegen dieser Sache hätte ich mit meiner Frau fast ein Ehegrab bekommen. Wir haben es aber abgewendet. Wilhelm Busch schreibt das Kreuz. Ja, aber auf unserer Reise ist das Kreuz im Meer gewesen. Nämlich dort, wo ich mit Christus in den Tod gegangen bin. Und hier ist es nicht das Kreuz. Und das Kreuz ist ein Pfahl gewesen, der am Kreuz hing. Der könnte es vielleicht sein. Aber es ist etwas anderes. Holz hat mehrere Bedeutungen in der Schrift. Und hier nehme ich nun eine ganz bestimmte Bedeutung heraus. Und jetzt lese ich Ihnen Nehemia 8, die Verse 9, 10 und 12. Nehemia 8, Vers 9, 10 und 12. Und es freut mich immer, wenn ich eine Stelle entdecke, die man gar nicht so gut kennt und die auf einmal ein großes Licht in Fragen in die oder an die Schrift gibt. Nehemia 8, die Verse 9, 10 und 12. Wo bin ich eigentlich gelandet? Jawohl, ich bin richtig. Und Nehemia, das ist der Tirsata, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, welche das Volk belehrten, sprachen zu dem ganzen Volke, nämlich als man dort am Wassertore das Buch des Gesetzes, in unserer Sprache die Bibel, vorlas. Also, sie belehrten das Volk und die Priester und die Schriftgelehrten und die Leviten und Esra sprachen zu dem ganzen Volke. Dieser Tag ist Jehova eurem Gott heilig. Seid nicht traurig und weinet nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes und die Worte der Tora, der Lehre, hörte. Und er sprach zu ihnen: Geht hin, esset Fettes und trinket Süßes und sendet Teile denen, für welche nicht zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig, und betrübet euch nicht, denn die Freude an Jehova ist eure Stärke. Vers 12. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Was war passiert? Sie hörten das Wort und sie verstanden das Wort und hatten dabei eine große Freude. Und dann sollten sie Fettes essen und Süßes trinken. Süß heißt im Hebräischen Matok, das nur so nebenbei. Es sind hier und dort in Elim die gleichen Worte. Was ist dieses Holz? Dieses Holz ist das gehörte Wort und das verstandene Wort, das mein Leben süß macht. Wo hört man denn das Wort und wo versteht man denn das Wort? Und das mache ich jetzt ganz praktisch. Das hört man in der Predigt und in der Bibelstunde. Und weil wir alle lesen können, ist es natürlich auch das gelesene Wort. Und das konnten die damals noch nicht. Es ist das erklärte Wort, das verstandene Wort. Und deshalb ist dieses Holz letzten Endes das Wort, das mich trifft auf meinem Lebensweg und das mein Leben immer wieder neu bestimmt in verschiedenen Situationen. Es ist das Wort, das mir aufgeht und mich begleitet und mir zur süßen Freude wird. Und wer hätte das noch nicht erlebt? Dass ein Wort, und um dieses Wort geht es hier ganz speziell, in meinem Leben mir einen ganz besonderen Hinweis und eine ganz besondere Richtung gegeben hat und mir eine ganz besondere Freude geworden ist. Ich erzähle Ihnen aus meiner jüngeren Geschichte etwas, ich tue so etwas nicht so gerne, aber zur Illustration. Es war im letzten Jahr, es war an einem Freitagabend, und da ist einfach, ja, etwas um mich geschehen. Mein Bruder war dabei. Am Sonntagmorgen traf er mich im Gottesdienst. Dann sagte er, du, wie geht dir's eigentlich? Dann sagte ich ihm, mir geht es sehr gut. Der Herr hat zu mir gesprochen. Und da saß ich am Freitagabend zu Hause, total erschöpft und wusste nicht, was ich tun soll. Da war nichts mehr drin. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich lese jetzt den Psalm X. Und dann habe ich den falschen gelesen, mit Y. Und dann steht ein Wort, ich lese es auf Deutsch, ich will es nicht glauben. Ich hole meine hebräische Bibel und einen Kommentar dazu. Und dann wird das Wort mir zur Freude. Zur Lösung eines ganz großen Problems. Dann bin ich am nächsten Morgen in mein Büro gegangen, habe den Fotokopierer eingeschaltet und habe das Wort, weil es ja niemand was angeht, aus der hebräischen Bibel zunächst rauskopiert und dann immer vergrößert. Und jetzt hängt es irgendwo an der Wand, groß vergrößert. Niemand weiß es, was es heißt, außer dem, ich sag's mal, dem lieben Gott und mir. Das sind solche Situationen, wo mir das Wort mein bitteres Leben süß macht. Und das geht es hier. Und ich wiederhole es, wer hätte das noch nicht erlebt? Und wie oft geht es uns wie einer Naomi im Buche Ruth? Nennet mich nicht Naomi, die Liebliche, sondern nennet mich Mara, die Bittere. Und dann kommt das Wort und trifft und heilt mich und wird mir zur süßen Freude. Ich sollte zu Mara noch etwas sagen, und das ist wichtig. Mara ist die erste Station nach dem Durchgang durchs Meer. Und nun heißt es, in 2. Mose 15, Vers 25, ich habe jetzt das süße Holz schon weggelassen, bin schon weiter gegangen. Und nun heißt es dort in 2. Mose 15, Vers 25, er gab ihnen zu Mara Gesetz und Recht, genauer Satzung und Recht. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir noch nicht am Sinai sind, deshalb sind das nicht die 10 Gebote. Das heißt, und das dürfen wir ruhig für uns nehmen, am Anfang unseres Lebensweges mit Jesus gibt er uns Satzung und Rechtsordnung. So möchte ich das jetzt einmal nennen, was in anderen Übersetzungen mit Gesetz und Recht steht. Er gibt mir Lebenssatzung und Rechtsordnung. Und seht, Jesus, oder der Vater müsste ich sagen, hat uns in Christus auserwählt, Und er hat genau gewusst, welche Lebenssatzung ich bekomme. Das heißt, welches Teil, welches Glied ich am Leibe Christi bin. Und nach dieser Ordnung muss ich wandeln. Ob ich Hand oder Fuß, ob ich Ohr oder Auge oder irgendetwas anderes bin. Wenn ich aus dieser Lebenssatzung, dieser Lebensordnung, dieser Grundordnung heraus will, und das steht im Hebräischen dahinter, Chok steht da, wenn ich aus dieser Lebensordnung heraus will, dann gibt das einen geistlichen Krampf und einen geistlichen Kampf. Wenn ich nicht als Lehrer berufen bin und will Lehrer sein, dann stimmt irgendetwas nicht. Oder wenn ich Evangelist sein will und bin's nicht und kann's nicht, dann muss ich die Finger davon lassen und muss es im kleinen Kreis das Wort weitergeben, wenn ich nicht an große Versammlungen von Gott geschickt bin. Also meine Lebenssatzung, bin ich Hand oder Fuß oder Auge oder Ohr. Und dann noch die Rechtsordnung. Das ist die Art und Weise, nach der mich Gott beurteilt. Das ist mein geistlicher Lebensstil. Das heißt, nicht jeder kann dasselbe tun. Ein Beispiel. Ein schlechter Schüler in Diktat, so war das früher bei uns noch in der Schule, der 20 Fehler hatte, hat noch keine Tatze bekommen. Aber wenn ein guter Schüler im Diktat 3 Fehler machte, da hat man dafür eine Tatze bekommen. Seht, so beurteilt mich Gott auch. Genau nach der Art, wie ich bin und was ich kann, auch das ist das, was er mir auflegen kann. Ich habe mal eine nette Geschichte über ein betriebspsychologisches Seminar gelesen. Da hat der Trainer dann auch das demonstrieren wollen. Er hat gesagt, wir schaffen für alle gleiche Voraussetzungen. Und in diesem Seminar waren Elefanten und Eichhörnchen. Beispiel. Und dann sagt er, für alle gleiche Voraussetzungen. So, wir klettern jetzt mal alle auf die Bäume. Seht, Gott macht es nicht so, dass er jedem das Gleiche abverlangt. Nein, einem, der, ja, sagen wir mal, Elefant ist, den lässt nicht auf die Bäume klettern. Und wer Eichhörnchen ist, nun, der geht nicht durch den Urwald vielleicht. Oder ein anderes Beispiel. Ein robuster Evangelist, ich kenne solche, der darf ruhig auf die Reeperbahn gehen und evangelisieren. Aber ein zartfühlender Evangelist ist vielleicht besser als Kindermissionar auf dem Lande geeignet. Und dann beurteilt er den einen nach der Aufgabe und den anderen nach einer anderen Aufgabe. Und das ist, dass Gott mir Lebenssatzung und Rechtsordnung gibt. Und danach beurteilt er mich. Und diese Lebenssatzung betrifft auch das, wie viel Gott mir auferlegt, zu tragen, wie viel Pfunde er mir anvertraut. Und hier kann nun jeder sein eigenes Leben einordnen. Wo ich Frieden mit Gott habe, in dem, was ich tue, im geistlichen Leben, dort habe ich meine Lebenssatzung und meine Rechtsordnung gefunden. Das braucht immer wieder den Hinweis und die Korrektur durch die Brüder und durchs Gespräch. Das ist mir ganz klar. Aber die große Richtung, die zeigt uns Gott schon im Laufe unseres Lebens. In den Sprüchen steht ein Wort, und das heißt, erziehe den Knaben seiner Art gemäß. Und so macht es Gott auch mit uns. So, da sind wieder so viele Seiten dazwischen, dass ich wieder blättern muss. Ja, das war Mara. Und nun wandern wir weiter und wandern nach Elim. Sie brachen auf von Mara und wanderten nach Elim. Elim ist ein bekannter Ort. Warum? Weil schon unsere Brüder darüber geschrieben haben. Denn in Elim sind 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Aber über die will ich heute Morgen nichts oder fast nichts sagen. Es geht mir um den Ort Elim. Elim heißt auf Deutsch starke Bäume, große Bäume. Und deshalb übersetzen einige das Wort mit Eichen und andere mit Terebinden. Aber dahinter steht einfach das Wort ein starker, ein großer Baum. Und ich werde so ab und zu das Wort Eiche auch dafür benutzen. Darum geht es hier auf unserem Weg, auf dem Weg der Vollkommenheit, dass wir starke Bäume werden, die in der Bitterkeit bewährt sind, denen das Wort Gottes Wegweisung geworden ist. Und da darf man ein Baum, man soll sogar ein Baum werden, fest verwurzelt in Christus. Das ist unser Ziel. Ein Baum, der auch die Stürme ertragen kann und überstehen kann. Ein großer Baum ist man nicht sofort. Da braucht man am Anfang einen Pfahl oder so eine Stellage, wo der Baum für ein paar Jahre steht, und dann sollte er aber alleine wachsen. Und ich habe ja gesagt, die Anfangsjahre sind die Anfangszeiten, das sind die Lehrjahre, und später kommen die Gesellenjahre, wo man dann schon selbstständig arbeiten kann, bis man dann ein Meister oder ein Vater in Christo geworden ist. Aber das Ziel bleibt, man soll ein starker Baum, ein kräftiger Baum werden. Und der soll nach Kolosser 2, Vers 7 gewurzelt und auferbaut sein in ihm. Meine Wurzeln muss ich hineinstrecken in Christus, das heißt in sein Wort und in seine Lebensgemeinschaft. Und das andere, in welchem jener Baum gewurzelt ist, er soll in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Das steht in Epheser 3, Vers 17. Und Elim hat den Zahlwert 81. Es sind einige Brüder da, es sind 81 Jahre, das sage ich denen immer, 81. Das ist 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und 3 ist die Zahl des Geistes. Da soll eine gewaltige Geistesfrucht aus uns werden und der Heilige Geist in seiner Fülle in uns strömen. Um das geht es. Wir gehen gerne in die Lüneburger Heide, meine Frau und ich. Und da haben wir einmal die schönen großen Eichen gesehen, die so herrlich schlank nach oben wachsen. Für die Botaniker, das sind die Traubeneichen, die anderen heißen Stieleichen. Und dann haben wir uns entschlossen, solche Eichen uns auch in unseren großen Garten zu stellen. Ja, und am Anfang brauchen sie einen Pfahl. Und bald sollen sie keinen Pfahl mehr haben, wenn sie gewachsen sind. Und je enger sie im Wald zusammenstehen, umso weniger brauchen sie einen Pfahl. Wenn du in der Gemeinschaft bist, dann kriegst du die Abstützung von den Brüdern und Schwestern rechts und links und vor dir. Aber am Anfang brauchst du einen Pfahl, das heißt noch einige Vorschriften und Gesetze, damit du richtig gerade nach oben wächst. Aber dann, wenn du einmal in der Liebe Christi gewurzelt bist und in Christus selbst gewurzelt bist, aus seiner Lebensfülle lebst, dann solltest du alleine leben können, ohne viele Gesetze, sondern du solltest in der Lebensordnung Christi wandeln. Und dann heißt das 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe des Christus drängt mich. Die Liebe des Christus drängt mich. Das kann das Lebensprinzip werden. Oder Philipperbrief, ich sehne mich nach euch mit der innersten Regung Christi. Karl Geyer hat gesagt, ich suche meine Brüder aus der Liebe heraus. Oder dann Römer 8, Vers 14. Diejenigen, welche der Geist treibt, die sind Kinder Gottes. Das sind jene Bäume, gepflanzt an Wasserbächen. starke Bäume, die durch die Kraft der Liebe, durch Kraft, die Kraft Jesu und die Kraft des Geistes wachsen. Und nun die Besonderheit von Elim, die 12 Wasserquellen und die 70 Palmbäume. Wer ein starker Baum geworden ist, der schöpft aus der Quelle des Wortes und wird wieder für andere selbst zu einer Quelle und nicht zu einer abgestandenen Zisterne, wie es einmal im Propheten Jeremia heißt. Und die Palme bedeutet den Frieden. In dessen Umgebung sollte der Frieden Christi regieren. Ich weiß, wie schwer das alles ist. Nicht, dass ihr meint, ich wäre hier ein Idealtyp und würde das nun so von mir geben. Nein, nein, nein. Ich kämpfe mit ihnen um diese geistliche Vollkommenheit. Und oft ist mir es gar nicht nach Frieden zumute. Da würde ich viel lieber reinhauen und Unfrieden stiften. Und oft ist meine Quelle auch gar nicht so arg die Tiefe Gottes, sondern oft genug schöpft man aus allen möglichen unsinnigen Quellen. Aber wir sind miteinander auf dem Weg der Vollkommenheit. Und diese Wüstenwanderung soll uns diesen Weg der Vollkommenheit lehren und zeigen. Glauben Sie mir, jeder Gläubige wirkt nach draußen. Jeder. Wir werden beobachtet von unserer Nachbarschaft in einer Art und Weise, wie wir das gar nicht für möglich halten. Und was man in ihrem Ort und Stadt über sie redet, das ist mehr, als sie denken. Wir fallen auf durch unser Tun, unser Reden, unsere Handlungen. Gestern hatten wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Ja, wir fallen auf, was für Handlungen wir tun. Und dann urteilen die Nachbarn über uns, sind wir Quellen oder Palmen, was sind wir? Und es freut einen, wenn ein positives Urteil über uns kommt. Dann wissen wir, da hat der Heilige Geist in uns gewirkt. Da kommt ab und zu nicht nur Positives zurück. Aber wenn Positives zurückkommt, dann freuen wir uns. Und wir wollen Gott dankbar sein, dass wir gewachsen sind und bitten, dass er mit uns weitergeht und uns weiter wachsen lässt. Und das wünsche ich nun uns allen miteinander, dass wir wachsen durch Glaube, Geist und Gnade und dass Sie und ich Frucht bringen, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. So, jetzt sind wir in Elim gewesen und jetzt habe ich gesagt, so weit will ich auf jeden Fall kommen. Und jetzt ist noch 17, 18 Minuten bis 11, ich bin noch ganz früh dran. Und wenn Sie mitmachen, wandern wir ein Stückchen weiter. Und jetzt machen wir Türen auf und dann stehen wir auf und singen das Lied nur aufwärts, froh, den Blick gewandt. Da sehen Sie mal, wie lernfähig wir hier oben sind. Wenn Sie uns das sagen, was wir tun sollen, tun wir es fast sofort. Das ist eine Nummer 697. Ach, da singen wir einen Vers. Eine Sauerstoffspritze. jetzt, oder Dusche sagt man, ja. Jetzt müssen Sie durchhalten bis Alusch. Der Zug hält nicht. Was haben der Held an den Stationen, aber man darf nicht aussteigen. So. So, da haben wir also jetzt gerade Elim hinter uns, die starken Bäume. Wir haben Bewährungsproben erfolgreich hinter uns gebracht. Und da kann man sich geistlich schon mal stark fühlen. Aber Lehrlinge brauchen Lob und Tadel. Und so geht es nun auch jetzt nicht weiter direkt ins gelobte Land, sondern auf einmal heißt es, sie brachen auf von Elim und wanderten zum Schilfmeer. Und das ist eine Überraschung. Da kommen wir doch gerade her. Und jetzt sagt der lebendige Gott wieder ans Schilfmeer. Das heißt nicht zurück ans Schilfmeer. Das Schilfmeer geht um den ganzen, auf die ganze Halbinsel Sinai herum. Das ist alles Schilfmeer. Aber es geht wieder ans Schilfmeer. Ein paar Kilometer südlicher wahrscheinlich. Warum nun das? Warum nun das? Das heißt so viel. Gott lässt mich noch einmal, und das ist ab und zu auch in unserem Leben so, zurückblicken auf mein altes Leben, auf dein altes Leben, in Fruchtlosigkeit und wie es tot war, in Sünden und Vergehungen. Das alte Leben, das ich drüben gelassen habe, auf der anderen Seite des Schilfmeeres, im ägyptischen Bereich. Schilf steht dort. Schilf. Aber dieses Schilf steht nicht nur auf der ägyptischen Seite. Es steht auch auf der Sinai-Seite. Und nun ist die Frage, was heißt es dort? Schilf. Ich lese Ihnen dazu Jesaja 58, Vers 5. Jesaja 58, Vers 5. Dort steht, es ist das Kapitel über das Fasten. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Also da fastet einer und er meint, er macht's ganz gut, beugt sein Haupt wie ein Schilf und ist ganz fromm dabei und dem Herrn gefällt es nicht. Schilf. In meinem neuen Leben wohlgemerkt. Das ist ein Leben in Frömmelei und Scheinheiligkeit. Ich neige mein Haupt so fromm. Ich gehe zum Pastor und spreche fromm mit ihm. In Wirklichkeit mache ich aber ein frommes Theater. Und da sind wir alle Meister. Im Verstellen. Weil man ja von uns sagt, du musst ein Baum sein, eine Eiche musst du sein, und in Wirklichkeit bin ich es noch gar nicht. Und dann spiele ich ein bisschen Theater. Aber es kann auch heißen, für den, der noch drüben ist, auf der anderen Seite, es ist ein Leben in der Kirche, in Frömmelei, in Scheinheiligkeit, aber nicht in Christus. Die Gemeinde gibt gerne denen, die noch nicht in Christus sind, Heimat. Aber sie muss immer wieder darauf hinweisen, in Christus sein heißt Glied am Leibe Christi sein. Wiedergeboren sein musst du, um ein Glied am Leibe Christi zu sein. Schilfmeer heißt deshalb auch scharf trennen zwischen altem und neuem Leben, aber auch scharf trennen zwischen einem kirchlich frommen Leben und einem Leben in Christus. Ich weiß, noch begleitet mich mein alter Mensch mit. Auch das war eine Frage von gestern Abend. Noch ist mein Fleisch da und es ist versuchlich. Und doch darf ich auf meine Vergangenheit zurückblicken als etwas Altes, das ich mit Christus gekreuzigt habe und nun durch die Macht des Heiligen Geistes in mir völlig in den Tod gebe. Eines kannst du nicht tun. Doch, du kannst es, aber du solltest es nicht tun. Fromm und weltlich sein. Und wer hätte das noch nicht probiert und über Jahre vielleicht praktiziert? Auch dazu gehören die Wege Gottes, dass das alles abgelebt und ausgeschieden wird. Man kann nicht fromm und weltlich sein, dann kommst du darin um, wie die Ägypter dort im Meer verschlungen wurden. Ich will doch wachsen. Ich will wachsen. Am Schilfmeer betrachte ich das alte Leben aus Distanz. Das zeigt mir, wie ich schon sagte, Gott ab und zu. Aber ich will nicht mehr zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, auch wenn sie manches Mal so verlockend scheinen, sondern ich will kein Schilf sein, ich will ein Baum sein, gewurzelt in Christus. Ich möchte hier einen kleinen Ausflug noch machen zum Rohr. Der könnte länger werden, aber nicht heute, weil es sehr, sehr wichtige Aspekte enthält, dieses Thema. Schilf und Rohr stehen oft beieinander. Einmal in Jesaja 19, Vers 6 auf jeden Fall. Und dann kommen die Begriffe getrennt recht häufig in der Bibel vor. Rohr. In Jesaja 36, Vers 6 steht darüber ein ernstes Wort. Verlässest du dich auf den zerbrochenen oder geknickten Rohrstab Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt und sie durchbohrt. So tut der Pharao von Ägypten allen, die sich auf ihn verlassen. Seht, jenes Rohr ist meine alte Lebensphilosophie, mein altes Denken, meine alte Lebensweise. Und liebe Geschwister, wenn wir uns darauf stützen wollen in unserem geistlichen Leben, dann knickt es ab und fährt uns in die Hand und durchbohrt es. Und da ist das Wort für uns so wichtig. Das Rohr ist das, was uns im alten Leben gestützt hat und im neuen Leben nichts mehr nützt. Und deshalb lasst ihr zurufen, Römer 5, Vers 17. Und wegen diesem Wort habe ich das jetzt auch gebracht. Das möchte ich einfach aussprechen. Lasst ihr zurufen, Römer 5, Vers 17. Im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus und durch nichts anderes. Durch eine neue, völlige Übergabe. Durch einen neuen Denksinn. Ach, die Brüder früher haben immer von dem neuen Nous gesprochen, dem neuen Denksinn. Geprägt vom Heiligen Geist trotzdem, das muss man immer wieder sagen, des Leibfleisches, des Fleischleibes, den wir noch an uns haben und tragen. Wenn du Rohr noch benützest in deinem Leben, dann denke an die Kreuzigung Jesu. Sie haben ihn verspottet und haben ihm ein Rohr gegeben, eine Dornenkrone aufgesetzt. Wer sich auf seine alte Lebensweise, seinen alten Denksinn stützt, der wird zum Spott auch in den Augen seiner Umgebung. Das sollten wir nicht tun. Das sollten wir uns bemühen, dass uns Gott den neuen Denksinn gibt. Und sie brachen auf vom Schilfmeer und lagerten sich in der Wüste Sin. Die Ausleger und Übersetzer haben dem Wort Sinn, dem Wörtchen Sinn, manche Schwierigkeit gehabt in der Übersetzung. Aber ich habe das nicht gefunden, diese Schwierigkeit. Ich habe einen alten Juden gefunden, dass das Wort nämlich nichts anderes heißt als Dornstrauch. Sin, Sinai und der Dornstrauch heißt Sine. Daher, von dort kommt das Wort her. Ich möchte Sie nicht mit hebräischen Vokabeln quälen, aber ich muss das einfach sagen, damit man die Umgebung hat, wie ich zu dieser Übersetzung komme. Wüste Sin, wir sind nun in der Wüste Dornstrauch. Wir sind nun auf unserer Wüstenwanderung in einem besonderen Abschnitt wieder dieser Wüste angekommen. Im dürren Lande sind wir nun, im Dornstrauchland. Und dort hat nun Israel nach 2. Mose 16 ab Vers 1 gerufen, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben bei den Fleischtöpfen, hier sterben wir in der Wüste Hungers. Und sie murrten. Wisst ihr, wie ich den Wüstenweg nachvollzogen habe? Ich habe oft gedacht, ich wäre genauso gewesen wie die Freunde dort. Kein Haar besser. Wenn man sich da hineindenkt und hineinsteigert, da ist einem beinahe manchmal das Messer in der Tasche aufgegangen und man hat sie identifiziert mit jenen Leuten, die dort gemurrt haben. Das war auch eine Zumutung, was die alles erleben mussten. Ja, und jetzt müssen wir's geistlich deuten. Da blicken wir gerade am Schilfmeer auf unser altes Leben zurück, mit großem Dank. Da haben wir gemerkt, wir sind schon so ein bisschen ein Bäumchen geworden. Und jetzt kommen wir in die Dürre des Lebens hinein. Und schon jammern wir und sagen, ach, wäre es doch noch so schön wie früher, wo ich noch nicht auf den lieben Gott Rücksicht nehmen musste. Sind das nicht wir? Und jetzt kommt die Bewährungsprobe. Durchhalten. Durchhalten. Und manchmal sage ich mir den Spruch der alten Schwaben vor, der steht irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, an einer Hauswand. Dennoch, trotzdem, auf Schwäbisch, einetwegen. Durchhalten will gelernt sein. Da haben wir allem abgesagt vielleicht. Da gibt es Familien, die geben ihr altes Leben jeden Tag in den Tod. Sie sagen jeden Tag dem Bösen ab. Sie feiern vielleicht jeden Tag das Abendmahl. Das bedeutet ja auch, mit Christus gestorben sein, absagen, ablegen. Wir haben allem abgesagt und in der Härte der Versuchung wird das Alte auf einmal wieder interessant. Lassen Sie es gleich sich am Anfang sagen, der Gerechte fällt siebenmal, steht in Sprüche 24, Vers 16, und steht wieder auf. Es wäre ja trostlos, wenn ich Sie hier im Regen stehen lassen würde und sagen, da gibt es keine Hoffnung. Oder, wie oft vergibt, soll Petrus vergeben? Siebenmal, 70-mal. Und unser Herr vergibt uns mindestens auch so oft. Alles hat er getragen am Kreuz. Aber wir müssen natürlich die Vergebung im Ernst annehmen. Und nicht, wie es Heinrich Heine sagte, Dieu me pardonnera, c'est son métier. Gott wird mir vergeben, das ist sein Metier, das ist sein Handwerk. Nein, so geht's nicht. Von Sprüche 14, Vers 32, der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost. Und dahin will uns Jesus bringen. Die Dornenwüste, die hat viele Gesichter. Und ich bringe Ihnen jetzt einige dieser Gesichter und Sie können ja aus Ihrem eigenen Leben vieles, vieles hinzufügen, was Sie an Dornenwüste erlebt haben. Da ist die private Dürre, da ist die familiäre Dürre, das ist die berufliche Dürre, da ist die geistliche Dürre und Dornenwüste, da ist die Dürre in der Gemeinde. Das sind die Dornen und Disteln, wenn ich alt geworden bin. Und dann sage ich mir oft, ich bin nur ein Dornstrauch, ich bin zu gar nichts Nütze. Kann ich auch so ein Dornstrauch sein? Oh ja, das kann ich sein. Denn das Schlechteste hat Gott auserwählt und das, was nichts ist vor der Welt, damit wir etwas zur Ehre Gottes werden, nicht damit wir ein Dornstrauch bleiben, sondern damit wir ein großer, starker Baum werden. Er wählt dich vielleicht als Dornstrauch, aber er lässt dich nicht als Dornstrauch. Ja, da kann man sich oft im Leben vorkommen als Dornstrauch, mit Haken und Dornen und Kanten, unbeliebt und ungeliebt. Aber auch wenn du dir als Dornstrauch vorkommst, du brennst. Du brennst. Wie dort, als Mose am Berg war und dem Dornstrauch, dem Brennenden, begegnete. Du brennst. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes in dir und um dich, der Geist, in welchem du lebst und bist. Und deshalb sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist dämpft nicht oder den Geist löschet nicht aus. War auch eine Frage von gestern Abend, wie löscht man den Geist aus? Mit 4 Stunden Fernsehen, ja, ist es schon mal möglich, es so zu tun. Durch Verstrickung in die Welt, indem man Jesus die Zeit stiehlt zum Beispiel, durch ein seelisches Christentum, dann ringe ich darum, dass mein Glaube nicht abhängig wird von meinen Stimmungslagen, so sagt einmal Stockmeier, das ist mir oft eine Hilfe gewesen. Der Glaube ist nicht abhängig von meinen Stimmungslagen oder ob ich müde bin oder ob ich nicht mehr kann. Nein, wenn der Glaube Christi in mir ist, dann lebt Christus den Glauben in mir aus. Man löscht den Geist aus, indem man murrt. Man löscht den Geist aus durch Vielfältiges, was man neben Jesu tut. Und jetzt sage ich Ihnen eine todsichere Methode, wie wir den Geist miteinander auslöschen können. Eine todsichere Methode. Und das steht in 2. Timotheus 2, Vers 12. In 2. Timotheus 2, Vers 12 steht, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Wenn wir verleugnen, dann verleugnet er auch uns. Er verleugnet uns nicht vor den Engeln. Aber wo wir ihn verleugnen in unserem Leben, dort leugnet er uns, dort nimmt er uns die Feuerkraft des Heiligen Geistes. Wo ich mir in meinem Leben ein Reservat schaffe, das mir gehört, wo Jesus nicht hin kann, dort nimmt er mir die Kraft des Heiligen Geistes. Leugnen heißt, ich verneine Gott an bestimmten Plätzen in meinem Leben. Und das heißt, gib dich ganz hin. Lege dich ganz auf den Altar, damit Jesus aus dir alles machen kann. Und hierher gehört die Hiskia-Geschichte. Die ist mir eine ernste Geschichte und ich bitte immer Gott, dass er mir gnädig in solchen Situationen ist. Da war Hiskia krank und dann kommt der Prophet, dann kommen die Babylonier und besuchen ihn. Und dann zeigt er ihnen seinen ganzen Reichtum, nachdem er gesund geworden ist. Dann kommt der Prophet und sagt, was haben Sie gesehen? Ja, meinen ganzen Reichtum. Und sagt der Prophet, das kommt alles nach Babel. Und Hiskia sagt, letzten Endes, ja, so ist es recht. Warum? Er hat vor den Abgeordneten des Königs von Babel nicht bekannt, dass der Jehova, der Gott Israels, ihn gesund gemacht hat. Seht, wenn wir nicht bezeugen können in unserem Leben, dass Jesus mich geführt hat, dann schwächt das meine Feuerkraft des Heiligen Geistes. Ihn nicht leugnen in meinem Leben als der große Lebensfürst, das zähle ich dazu, dass man brennt. Und wenn man ihn leugnet nach außen, dann nimmt uns Gott möglicherweise etwas von der Feuerkraft des Heiligen Geistes. Ich möchte das noch erwähnen als letztes dazu. Zum Verleugnen zähle ich auch die historisch-kritische Erforschung der Bibel, wo man mit methodischem Zweifel an der Bibel forscht, heute in der Theologie üblich, und so forscht, als ob es Gott nicht gäbe. Und dass da herausgekommen ist dabei, das sieht man im heutigen Zustand unserer Kirchen. Ja, und nun gibt es in der Wüste ein Gotteserlebnis, und da kommt das Manna. Das ist dort gewesen, in der Wüste sind. Seht, und ich mache das kurz. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, wenn ich meine, ich bin der allerletzte Dornstrauch, dann gibt mir Gott das Himmelsbrot seines Wortes, ohne dass ich es vielleicht merke. Und er nährt und pflegt mich und bringt mich zum Wachsen. Und eines Tages merk's ich, eines Tages merken's die Nachbarn, aber mein Herr weiß es ganz bestimmt, dass ich nun wieder ein Stückchen in der Heiligung weiter gekommen bin. Und dazu möge die Wüste Sin dienen. Die zweitletzte Station, und jetzt komme ich schnell zum Ende, ist Dofka. Dofka heißt klopfen, anklopfen. In Hohelied 5, Vers 2 klopft der Messias an die Tür der Braut. In 1. Mose 33, Vers 13 sagt Jakob zu Esau, ich gehe in der Gemächlichkeit meiner Tiere, ich möchte sie nicht übertreiben. Da kommt auch das Wort Dovka, nicht übertreiben. Oder ohne das nicht heißt es übertreiben. Er klopft zu stark auf die Tiere ein, heißt das letzten Endes. Und in Richter 19, Vers 22, das sind die drei Stellen, klopfen die Bösen an die Tür und wollen den Mann, der eingekehrt ist bei jenem alten Mann in Sodom, wollen, in der Stadt in Benjamin, Entschuldigung, und wollen ihn schänden. Auf unserem Lebensweg klopft Jesus an die Tür, besonders wenn Wüstenzeiten sind. Dann sollen wir ihm aufmachen, wenn wir es merken, sollen stille werden und uns vor unserem Herrn beugen, ihn einlassen. Aber gerade in Zeiten der Dürren, und das war auch das Zeugnis unseres Bruders aus den ehemaligen neuen Bundesländern, in den Zeiten der Dürren ist wie ein Vakuum, ein luftleerer Raum. Und dann kommen sie alle, jene Sekten und Verführer, und wollen von unserem Herz Besitz begreifen, ergreifen, wollen hinein, wo wir in Lebensproblemen stehen, und bieten sich an als Zeugen Jehovas und andere, ich bring dein Leben in Ordnung. Nein, jetzt heißt es standhalten. Jesus hat geklopft, auch gerade in der Dürre, und Jesus will ich einlassen. Und noch das Wort zu 1. Mose 33. Jakob will die Tiere nicht übertreiben, er will sie nicht zu Tode klopfen, um bei der Übersetzung, genauen Übersetzung des Wortes zu bleiben. Auch Jesus übertreibt uns nicht. Durch die Wüste und den Dovka, wir sind vielleicht schon am Rande der Wüste, da übertreibt er uns nicht, sondern er geht mit uns Schritt für Schritt. Wie heißt es im Lied? Schritt für Schritt und unser Herr geht mit. Es kann aber auch einmal sein, am Ende der Lösung eines Problems, dass dann auf einmal Jesus sagt, jetzt geht's voll schnell. Wer hätte das noch nicht erlebt? Man merkt, es kommt eine Sache einem Ende entgegen. Oder ich merke, ich war mal ein bisschen zu träge und zu langsam. Dann muss es heißen, wie bei Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Beeile dich, dass du schnell fertig bist und schnell ans Ziel kommst. Das muss nun jeder für sich selbst finden, was daraus für ihn wichtig ist. Aber das gehört so zum Zusammenhang dieses Wortes Dovka, anklopfen. Und dann brachen sie auf von Dovka und lagerten sich in Alusch. Das ist mir eine der liebsten Stationen auf der frühen Wanderung, Alusch. Auch hier wieder die Information zur Übersetzung. Es gibt keine Wurzel Alasch, das muss man wieder suchen. Was dann? Und das ist dann relativ einfach. Da steckt dahinter ein Wort, das heißt Lusch, und das heißt kneten. Kneten. Und das Alle vorne heißt wieder, bedeutet Gott. Und das heißt dann, Gott knetet mich. So. Gott knetet mich. Wenn ich mit meinem Herrn Jesus Christus oder mit Gott im Namen Jesu durch die Wüste wandere, dann knetet er mich wie einen Teig zu einem göttlichen Zweck. Und jetzt lese ich Ihnen 1. Korinther 5, Vers 7 vor. 1. Korinther 5, Vers 7. Und für die, die die konkordante Wiedergabe haben, die riechen jetzt schon, wo es hingeht. Daher, ich wiederhole, 1. Korinther 5, Vers 7, daher reinigt euch gründlich von dem alten Sauerteig, damit ihr ein neuer oder frischer Teig seid, wie ihr ja als Heilige ungesäuert seid. Noch einmal. Daher reinigt euch gründlich von dem alten Sauerteig der Sünde in uns, damit ihr ein neuer Teig seid. Und hier steht im Griechischen, damit ihr eine neue Knetung, eine neue Knetmasse seid. Und jetzt wisst ihr, warum Gott uns knetet in der Wüste. Er knetet an dem Teig so lange herum, bis aller Sauerteig der Sünde aus uns ausgeschieden ist. Und das sind schmerzliche Prozesse. Da weint man vor seinem Gott. Da streitet man vielleicht sogar mit seinem Gott im guten Sinne. Da kämpft man mit ihm. Da rennt man ihn an und sagt, du bist mir wie ein Feind geworden, wie es Hiob einmal sagte. Das sind alles unbegreifliche und unergründliche Wege mit unserem Gott oft. Und trotzdem, es hat einen Sinn, ich bleibe dabei, damit aus uns ein geheiligter, ungesäuerter Teig wird, eine heilige Masse, ein heiliger, neuer Mensch, frei vom Sündengift und vollkommen ihm gehörend. Und Gott tut das so lange, bis wir ohne Sauerteig der Sünde sind. Gott segne sie und mache aus sie geheiligte Menschen. So Gott will, Fortsetzung in einem Jahr.
Da darf ich ein paar Worte noch dazu sagen. Manche werden sagen, ja, das haben wir die Bibel noch nie gelesen, gell? Es gibt ein Wort, das steht in Psalm 12, Vers 6. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Siebenmal gereinigt ist das Wort Gottes, entsprechend dem siebenfachen Heiligen Geist. Nun haben wir die Einführung gehabt, dass wir das Wort Gottes in einer siebenfachen Weise verstehen können. Allgemein wird es in einer vierfachen Weise verstanden. Und das ist auch richtig. Das erste ist das rein geschichtliche, historisch. So war halt die Wüstenwanderung, so waren halt die Stationen, nicht? Die zweite, für uns gleichzeitig mit die dritte, wäre die erbauliche. Dann kommt die andere Auslegung, das ist die prophetische. Und dann kommt eine weitere, das ist die symbolische. Und die letzten drei können wir wie den siebenarmigen Leuchter eben doppelt sehen, nicht? Zuerst das Geschichtliche, dann kommt das Erbauliche, einmal persönlich für uns, aber auch dann körperschaftsmäßig, in welche Körperschaft der Herr uns hineinführt. Deswegen haben wir so manches von der Gemeinde Gottes gehört. Das ist die Körperschaft. Prophetische, es geht einmal auf Israel, es geht auf die Nation. Das Symbolische, das geht, das Kosmische, das Universale. Nein, es geht auf die Nation, das Prophetische und auf Israel. Nation und Israel und erst das Symbolische geht dann in das Universale. Und geht hinein in die letzte und schönste Erkenntnis, in die Erkenntnis des Herrn, dass wir zutiefst den Herrn Jesus überall finden. Bruder Heller hat mal gesagt, wenn ich so meine Bibel lese, liebe Geschwister, dann wird aus diesem kleinen Buch plötzlich ein solches Buch. Und das wäre natürlich schön, wenn wir alle die Gnade hätten, unsere Bibel in dieser wunderbaren Weise zu lesen. Ich glaube, wir kämen alle nicht mehr von der Bibel weg. So ein Buch würde es. Aber wir halten fest, es waren Lebensstationen, die wir betrachtet haben. Und in den Lebensstationen gibt es Lebensknoten, das haben wir auch schon immer wieder gespürt und erfahren. Tut weh, aber sie stärken für den weiteren Wachstum. Und das Entscheidende ist wohl für mich, Epheser 4, Vers 15, dass wir heranwachsen zu ihm hin. Zu ihm hin. Unser Wachstum ist zu ihm hin. Und unser Wachstum zu ihm hin heißt, die Wahrheit festhalten in Liebe. Wahrheit und Liebe, das sind die beiden Stücke, die in uns das Wachstum bewirken zu ihm hin. Denn er ist die Wahrheit, er ist die Liebe. Wir wollen beten. Für dein Wort wollen wir wieder danken, lieber Vater im Himmel. Wir wollen danken für diesen unausforschlichen Reichtum des Christus. Wir möchten dich immer wieder ehren, möchten uns freuen in dir, wenn du uns immer wieder dein Wort öffnest, wir dich erkennen dürfen, auch für unser eigenes persönliches Leben, ja in deinen Wegführungen mit deinem ganzen All. Wir beten dich an, wir erheben deinen herrlichen Namen. Amen. Wir wollen Lied 607 aufschlagen und wollen das Lied singen. Lass mich ein Heiliger werden. Das sind drei Strophen und damit wollen wir die Versammlung beenden. 607, drei Strophen. Lass mich ein Heiliger werden.